Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Feiertagsausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Feiertagsausgabe deshalb, weil sich in dieser, wie auch schon in der letzten Sendung, alles um israelitische Feste und Feiertage dreht. Fast alle haben einen frohmachenden oder sogar richtig fröhlichen Charakter und sollen daran erinnern, was Gott für sein Volk Israel getan hat und auch noch tun wird. Meiner Meinung nach spielten alle Feste und Feiertage in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen brachten sie die Menschen zusammen und stärkten somit ihr Gefühl, füreinander da zu sein und dem einen Gott zu dienen. Nebenbei wurden bei festlichen Zusammenkünften auch Ideen und Nachrichten ausgetauscht, sowie Handel getrieben. Das gehörte eben mit dazu. Darüber hinaus hatten die Feste und Feiertage aber auch eine, ja, prophetische Eigenschaft. Als Beispiel sei das Passafest genannt. Es erinnerte an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Damals wurde in jeder israelitischen Familie das Blut eines geschlachteten Lammes an die Türpfosten gestrichen. Diese Markierung bewahrte sie vor einer göttlichen Strafaktion, die dann letztlich nur die Ägypter traf. Etwa 1500 Jahre später geschah etwas, was man als Erfüllung dessen ansehen kann, was vorab durch das geschlachtete Passahlamm zeichenhaft angedeutet wurde. Und zwar starb Jesus am Kreuz und vergoss dort sein Blut, um die Menschen von ihrer Sünde zu befreien. Der Apostel Paulus schreibt deshalb, auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Auch die anderen israelitischen Feste weisen zum Teil weit in die Zukunft, haben also einen prophetischen Charakter. Drei dieser Feste habe ich Ihnen in der vorigen Sendung bereits näher vorgestellt. Weitere vier folgen in dieser Sendung. Wenn Sie dazu Ihre Bibel aufschlagen möchten, den Bibeltext finden Sie im dritten Buch Mose, Kapitel 23, ab Vers 15. Im Alten Testament werden eine ganze Reihe von Festen und Feiertagen genannt. Manchmal werden sie nur nebenbei erwähnt, ein andermal ausführlich beschrieben. Die Aufzählung im dritten Buch Mose, Kapitel 23, zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen relativ vollständigen Überblick bietet und dass die Feste in einer durchdachten Reihenfolge angeordnet sind. Neben dem Sabbat an erster Stelle, der jedoch nicht wirklich zu den Festtagen zu rechnen ist, werden insgesamt 7 an der Zahl recht kompakt beschrieben. Auf das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsfrüchte bin ich bereits in der vorigen Sendung eingegangen. Diesmal folgen das Pfingst- oder Wochenfest, der Neujahrstag, auch Tag des Posaunenblasens genannt, der große Versöhnungstag und schließlich das Laubhüttenfest. Die zeitliche Anordnung der Feste im jüdischen Festkalender entspricht, soweit ich das beurteilen kann, auch einer gewissen inhaltlichen Abfolge. Jedenfalls, wenn man die Feste rückblickend aus christlicher Sicht betrachtet. Das Passafest sollte im ersten Monat des israelitischen Festkalenders gefeiert werden. Es erinnert mich an die Grundlage des christlichen Glaubens, nämlich, dass sich Jesus Christus als unser Passahlamm für die Sünden der Menschen geopfert hat. Das Fest der ungesäuerten Brote trägt die Botschaft in sich, dass Christen eine enge Gemeinschaft mit Jesus pflegen und ihm immer ähnlicher werden sollen. Ganz im Sinne des Apostels Paulus, der im ersten Korintherbrief schreibt, »Lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit.« An dritter Stelle stand das Fest der Erstlingsfrüchte, das mich wiederum an die Aussage erinnert, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, und zwar als Erstling unter denen, die entschlafen sind. In unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 23, folgt nun das Pfingst- oder Wochenfest. Hören Sie dazu die Verse 15 und 16. Gott sprach zu Mose, »Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen, bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Beim Pfingst- oder Wochenfest lohnt es sich wirklich darauf zu achten, wie der Zeitpunkt berechnet werden sollte. Dazu wurden 7 Sabbate abgezählt, also 7 Wochen bzw. 49 Tage, nachdem eine Getreidegarbe beim Fest der Erstlingsfrüchte als Schwingopfer dargebracht wurde. Am 50. Tag, also am Tag nach dem 7. Sabbat, sollte dann das alttestamentliche Pfingstfest folgen. Das heißt, das Pfingstfest fiel immer auf den 1. Tag der Woche, also auf den Sonntag. Ein Sonntag ist es später auch gewesen, an dem Jesus von den Toten auferstand. So feiern Christen also, wenn sie am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sowohl die Auferstehung ihres Herrn als auch den Geburtstag der christlichen Gemeinde. Die wurde ja ins Leben gerufen, als die Juden in Jerusalem gerade ihr Pfingstfest feierten. Deshalb wurde die Bezeichnung Pfingsten für den Geburtstag der christlichen Gemeinde einfach übernommen. Worauf ich hinaus will: Aus meiner Sicht ist der Sonntag genau der richtige Tag, an dem Christen im wöchentlichen Rhythmus zur Ruhe kommen und Gottesdienst feiern können. Denn Jesus ist an einem Sonntag auferstanden und an einem Sonntag wurde auch die christliche Gemeinde ins Leben gerufen. Ich persönlich sehe deshalb keinen Grund dafür, warum wir, wie die Juden es seit jeher tun, den Sabbat als wöchentlichen Ruhetag begehen sollten. Manche Christen wünschen sich das aber und argumentieren, dass in den 10 Geboten der Sabbat, also der Samstag, als Ruhetag genannt wird. Ich halte dagegen, dass ein Mensch, der durch Jesus Christus zu einer neuen Kreatur geworden ist, nicht an den althergebrachten Regeln festhalten muss. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich meine, dass man die Aussage dieses Verses auch auf die alttestamentlichen Sabbat- und Festtagsregeln anwenden kann. Sollten Sie anderer Meinung sein, so hoffe ich von ganzem Herzen, dass uns diese Meinungsverschiedenheit nicht im Glauben voneinander trennt. Das alttestamentliche Pfingstfest wurde übrigens auch Wochenfest genannt, weil zur Berechnung 7 Sabbate und damit 7 Wochen abgezählt wurden. An einigen Stellen in der Bibel wird übrigens nicht das Fest der Erstlingsfrüchte, sondern das Passafest als Ausgangspunkt der Berechnung gewählt. Das liegt wohl daran, dass das Fest der Erstlingsfrüchte direkt nach dem Passafest, während des mehrtägigen Festes der ungesäuerten Brote, begangen wurde. Auch im Neuen Testament dient meistens nicht das Fest der Erstlingsfrüchte, sondern das Passafest, sozusagen als Berechnungsgrundlage für das Pfingstfest. Davon, wie das alttestamentliche Pfingstfest eine neue Bedeutung bekam, berichtet die Apostelgeschichte in Kapitel 2. Dort heißt es in den Versen 1 und 4: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Auf die ersten Worte von Vers 1 möchte ich gern Ihre Aufmerksamkeit lenken. Denn Luther übersetzt hier: Und als der Pfingsttag gekommen war. Die Elberfelder Bibel dagegen bleibt näher am griechischen Originaltext. Dort heißt es: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Das bedeutet, an diesem Tag ging etwas in Erfüllung. Und was ging in Erfüllung? Die von Jesus und von Johannes dem Täufer angekündigte Ausgießung des Heiligen Geistes. Zugleich aber erfüllte sich auch das, was seit den Tagen Moses in dem alttestamentlichen Pfingst- oder Wochenfest bereits angelegt war. Ich sehe also in dem alten Pfingstfest der Israeliten eine Art prophetische Verheißung darauf hin, dass an diesem Festtag einmal etwas Großartiges geschehen wird, nämlich, dass Gott den Menschen seinen Heiligen Geist sendet. Auf diese Weise wird das Pfingstfest tatsächlich erfüllt, wie es die Elberfelder Bibel ausdrückt. Blicken wir heute auf dieses Ereignis zurück, so kann man sagen, Gott hat sich an seinen uralten Kalender gehalten und die israelitischen Festtage mit neuem Leben gefüllt. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu schickte er den Heiligen Geist. Jesus hat einmal gesagt, dass ein altes Kleid nicht mit einem Lappen aus neuem Tuch geflickt wird. Das war meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass zusätzlich zur jüdischen Gemeinde von damals etwas ganz Neues entstehen sollte, nämlich die christliche Gemeinde. Lassen Sie uns nun wieder zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 23, zurückkehren. Dort erreichen wir jetzt Vers 17 mit der folgenden Anweisung. Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer, von zwei Zehnteln feinstem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Fällt Ihnen an diesem Vers irgendetwas auf? Nun, erst in der letzten Sendung hatte ich mal wieder darauf hingewiesen, dass der Sauerteig in der Bibel ein Sinnbild für das Böse ist. Deshalb spielen ungesäuerte Brote immer wieder eine große Rolle, obwohl sie fade und nüchtern schmecken. Hier in Vers 17 ist nun aber von gesäuerten Broten die Rede, die als Schwingopfer dargebracht werden sollten. Das gab es nur im Rahmen des Pfingstfestes und könnte ein Hinweis darauf gewesen sein, dass Gott auch das Gewöhnliche in einer Gemeinde, das, was mit Bösem durchsetzt ist, gebrauchen und heiligen kann, indem er es zum Guten hin verändert. Ich lese weiter ab Vers 18. Und ihr sollt herzubringen, neben eurem Brot, 7 einjährige Schafe ohne Fehler und einen jungen Stier und 2 Widder. Das soll des Herrn Brandopfer sein, mit ihren Speisopfern und Trankopfern als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Dazu sollt ihr opfern einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Schafe zum Dankopfer. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Das alles soll als ein Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Tja, fast bekommt man den Eindruck, dass im Rahmen des alttestamentlichen Pfingstfestes alles an Opfern dargebracht werden sollte, was die Beziehung zu Gott verbesserte. Das erinnert mich natürlich an das neutestamentliche Pfingstfest. Seit Gott seinen Heiligen Geist gesandt hat, ist Gott uns ein gutes Stück näher gerückt. Der Heilige Geist schenkt Heilsgewissheit, also das Wissen, dass Jesus nicht einfach nur am Kreuz gestorben ist, sondern dass er dort für mich gestorben ist. Der Heilige Geist ist aber auch dazu da, eine Einheit zwischen Jesus und seinen heutigen Nachfolgern zu schaffen. Er will uns trösten und ermutigen und uns die Fähigkeit schenken, im Namen Jesu zu handeln. Das Pfingstfest, schon vor 3.500 Jahren, symbolisierte es unter anderem die Nähe Gottes zu den Menschen. Indem Gott sie aufforderte, ihm die unterschiedlichsten Opfer darzubringen, machte er ihnen klar: Tretet herzu, ich will euch und eure Opfergaben freundlich annehmen. Ich komme zu Vers 21. Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Wenn sich ein Mensch voll und ganz auf Gott ausrichtet, mit ihm in Kontakt tritt, nach seinem Willen fragt und ihn anbetet, dann muss er zur Ruhe kommen können. Deshalb heißt es hier wieder einmal keine Arbeit. Dafür aber heilige Versammlung. Ja, man bekommt eine Ahnung davon, wie sehr das Wohlergehen des Menschen Gott am Herzen liegt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Wenn Sie das für übertrieben halten sollten, dann lassen Sie sich doch bitte mal die beiden folgenden Verse aus dem neutestamentlichen Titusbrief auf der Zunge zergehen. Da heißt es: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wieder sehe ich hier eine Parallele zwischen dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen Pfingstfest. Niemand braucht, um zu Gott zu kommen, eine eigene Leistung zu vollbringen. Dank der Menschenliebe Gottes. Und nun aus unserem Bibeltext, Vers 22. Da heißt es: Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Dieser Vers erinnert an eine entsprechende Regelung in Kapitel 19. Hier taucht sie inmitten der Anweisungen für die Festtage auf. Das kann kein Zufall sein, sondern sollte den Israeliten klarmachen: Es kann nicht sein, dass ihr feiert und mich verehrt, während arme Leute und besitzlose Fremdlinge unter euch Hunger leiden. Seht zu, dass auch sie sich mit dem Nötigsten versorgen können. Im Neuen Testament tritt Jakobus leidenschaftlich dafür ein, dass Christen stets den ganzen Menschen im Blick haben, mit seinen geistlichen, aber auch mit seinen körperlichen Bedürfnissen. Mit hungrigem Magen hört sich niemand gern eine Predigt an. Und selbst wenn man dem Bedürftigen eine ordentliche Mahlzeit vorsetzt, seine Sorge um das tägliche Überleben wird ihn weiterhin belasten. Deshalb kommt es darauf an, seine Lebensverhältnisse zu verändern. So heißt es im Jakobusbrief: Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Für Jakobus ist klar, die christliche Gemeinde hat ein großes Betätigungsfeld. Mit der Verkündigung des Evangeliums allein ist es nicht getan. Aber wenn andersherum die Verkündigung des Evangeliums hinten anstehen muss, ist den Menschen auch nicht geholfen. Wieder zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Nun wird der Neujahrstag bzw. der Tag des Posaunenblasens beschrieben. Ich lese die Verse 23 bis 25. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebten Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Die Bezeichnung Ruhetag bezieht sich hier offenbar auf das Ausruhen, auf das Nicht-Arbeiten müssen und nicht auf die Ruhe für die Ohren, denn, so habe ich mir sagen lassen, der Klang von Posaunen ist stets mit gewissen Geräuschen verbunden. Doch Scherz beiseite, Blasinstrumente wurden in der damaligen Zeit auch benutzt, um das Volk Israel beim Zug durch die Wüste zum Aufbruch zu rufen. Im vierten Buch Mose Kapitel 10 werden zwei silberne Trompeten erwähnt. Sie wurden siebenmal geblasen, um den Marsch fortzusetzen. Ansonsten sind vor allem Posaunen richtiggehend symbolbeladene Musikinstrumente. Posaunen rufen das zerstreute Volk Israel zusammen und himmlische Posaunenklänge werden einst das Gericht Gottes ankündigen. Mit dem Tag des Posaunenblasens begann im alten Israel das bürgerliche Jahr, deshalb auch die Bezeichnung Neujahrstag. Das religiöse Jahr dagegen fing mit dem Passafest an. Dass die Jahre sozusagen mit zweierlei Maß gemessen wurden, kennen wir ja auch aus der christlichen Tradition. Das sogenannte Kirchenjahr beginnt jeweils am ersten Advent, während das Kalenderjahr stets am 1. Januar an den Start geht. Ab Vers 26 geht es in unserem Bibeltext um den großen Versöhnungstag, hebräisch Yom Kippur. Er ist der höchste jüdische Feiertag und Folgendes ist über ihn zu lesen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tage in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein, und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten. Vom Abend an bis wieder zum Abend. Soweit die Erläuterungen zum großen Versöhnungstag. Während alle anderen Feste einen frohmachenden oder gar fröhlichen Charakter haben, ist der Versöhnungstag eher eine Art Bußtag. An diesem Tag sollte das Volk, wie es in Vers 28 heißt, entsühnt werden. Außerdem war Fasten angesagt. Weil der große Versöhnungstag bereits in Kapitel 16 ausführlich beschrieben wurde, kann ich mich an dieser Stelle kurz fassen. Interessant finde ich jedoch die Tatsache, dass an jedem 50. Versöhnungstag eine Posaune den Beginn des sogenannten Erlassjahres einleitete. Dazu mehr in Kapitel 25. Dieses Erlassjahr war ein Grund zu Freude und Jubel, während der große Versöhnungstag normalerweise ein Tag der Besinnung und Buße war. Doch beides hängt miteinander zusammen, das Bußetun und das Fröhlichsein. Wenn jemand Buße tut, still wird und in sich geht und Gott um Vergebung bittet, dann wird die Trauer über die eigene Sünde irgendwann der Freude weichen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So heißt es im ersten Johannesbrief. Der letzte Abschnitt im dritten Buch Mose, Kapitel 23, ist dem Laubhüttenfest, hebräisch Sukkot, gewidmet. Ich lese ab Vers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn, 7 Tage lang. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Das also ist das dritte Fest im 7. Monat. Es hat sowohl eine zurückschauende als auch eine in die Zukunft blickende prophetische Bedeutung. Das Laubhüttenfest begann nur wenige Tage nach dem großen Versöhnungstag und sollte die Israeliten an die Zeit ihrer Wüstenwanderung erinnern. In dieser Zeit lebten sie in Zelten, was wohl später als ein Provisorium angesehen wurde. In Erinnerung daran wohnten die Israeliten während des Laubhüttenfestes, wie der Name schon sagt, in sogenannten Laubhütten. Damit könnten schattenspendende Unterstände auf den Feldern gemeint sein, aber auch extra zusammengezimmerte, teilweise offene Hütten, die mit Weinlaub ausstaffiert wurden. Das also ist die zurückschauende Bedeutung des Laubhüttenfestes, ein Rückblick auf die Zeit der Wüstenwanderung. Ich meine, dass mit diesem Fest aber auch eine prophetische Bedeutung verbunden ist, nämlich, dass das Volk Israel eines Tages Ruhe finden wird und dass die Israeliten in Sicherheit leben können. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieser Zustand noch immer in der Zukunft liegt. Stellvertretend für viele Bibelstellen, die davon handeln, möchte ich 2 Verse aus Micha 4 zitieren. Da heißt es: Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Aus dem dritten Buch Mose möchte ich nun noch die letzten Verse aus Kapitel 23 vorlesen, also die Verse 37 bis 44. Das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um dem Herrn Feueropfer darzubringen. Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein jedes an seinem Tage, abgesehen von den Sabbaten des Herrn, und euren anderen Gaben und Gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag und am 8. Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im siebten Monat so feiern. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Feste des Herrn kund. In diesem Abschnitt werden die zuletzt gegebenen Anweisungen noch einmal zusammengefasst. Nach dem großen Versöhnungstag, wenn ihre Sünde gesühnt und die Ernte eingebracht war, sollten die Israeliten dieses fröhliche Fest feiern und während dieser Zeit in Laubhütten wohnen. Zum Abschluss von Kapitel 23 möchte ich daran erinnern, dass die Israeliten den Festtagskalender Gottes zu einer Zeit ausgehändigt bekommen haben, als sie sich noch ziemlich am Anfang ihrer Wüstenwanderung befanden. Aus dem Zusammenhang wird klar, dass sich manche Feste erst dann feiern ließen, nachdem die Israeliten das Land Kanaan erreicht und sich dort niedergelassen hatten. Einmal in Vers 10 wird dieser Vorbehalt ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll dieses und jenes geschehen. Nun also lag Kanaan für die Israeliten noch in weiter Ferne. Doch allein die Tatsache, dass Gott ihnen die verschiedenen Festtage vor Augen malte, muss sie in der Gewissheit bestärkt haben, wenn Gott uns sagt, dass er uns in das gelobte Land bringen will, dann wird er es bestimmt auch tun. Sieben Feste und zusätzlich der Sabbat wurden uns im dritten Buch Mose Kapitel 23 vorgestellt. Die beiden nächsten Kapitel gehören inhaltlich auch noch dazu, sprechen aber zum Teil zusätzliche Themen an. In der nächsten Sendung möchte ich mit Ihnen Kapitel 24 und in der übernächsten Sendung Kapitel 25 durchgehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.